70 Jahre Schutzfrist, die reine Willkür an Servigeier.
Das ist sicherlich keine Willkür, aber die Diskussion hat doch schon auch darüber stattgefunden, ob man nicht auch sagen muss, so wie bei gegenständlichem Besitz, kann man überhaupt nicht einsehen, warum nach 70 Jahren dieser Urheberschutz verfällt. Es ist natürlich auch mit Blick auf das kulturelle Erbe zu sehen, dass hier eben eine Weiterentwicklung stattfindet. Der Beitrag hat es ja schön gezeigt, dass man, wie Richard Merton, der Soziologe, mal gesagt hat, on the shoulders of giants einfach weitergehen muss. Also hier hat man durchaus auch in anderen Ländern die Debatte zu sagen, ist es überhaupt nicht einzusehen, wenn mein Vater ein Haus gebaut hat oder mein Großvater, das vor 70, 80 Jahren eben entstanden wurde, dass man da in das Haus geht und sagt, das ist jetzt meins.
Ein Ziel der GEMA also, Ablösung dieser 70-jährigen Schutzfrist gegen ein immerwährendes Recht.
Nein, das ist kein Ziel. International hat sich eben diese 70 Jahre durchgesetzt. Ein Ziel der GEMA ist es natürlich, dafür zu sorgen, dass innerhalb dieser Schutzfrist immer sichergestellt ist, dass wenn immer geistiges Eigentum genutzt wird, dieses auch vergütet wird. Der Beitrag hat sehr deutlich gemacht, worum es eigentlich geht. Die Sensibilisierung für das geistige Eigentum muss auch heute noch vorangetrieben werden, gerade mit Blick auf die neuen Medien. Es ist immer wieder zu sehen, dass Menschen, wenn sie ein Glas Bier vor der Nase haben, kapieren, dass hier eine Leistung erbracht wird. Aber wenn sie ein geistiges Eigentum damit umgehen, dann verstehen sie nicht, dass dahinter Menschen sehen, die kreativ arbeiten.
Mercedes Bunzwil direkt drauf.
Ich glaube, hier gibt es aber ein Problem und das liegt teilweise in der Metapher, die Sie gerade gebraucht haben, vom Haus als Eigentum. Ein Musikstück ist eben kein Haus. Es ist so, wenn ich ein Haus habe und jemand anders nimmt sich das Haus, dann ist das Haus besetzt und ich kann nicht mehr da drin so wohnen, wie ich möchte. Wenn ich ein Musikstück habe und jemand anders singt dieses Musikstück, kann ich es immer noch singen. Und diese Analogie, die gezogen wird in dieser Debatte zwischen Idee geistigen Eigentums quasi und realem Eigentum, die schummelt, die ist nicht ganz richtig.
Nun, das war natürlich ein Beispiel, um zu verdeutlichen, worum es geht. Wir stellen auf jeden Fall fest, dass der Umgang mit geistigem Eigentum immer noch nicht dasselbe ist wie mit Eigentum, was gegenständlich ist. Und es geht nicht darum, die Nutzung zu verhindern. Ganz im Gegenteil. Unsere Mitglieder der GEMA sind froh, wenn ihre geistigen Schöpfungen genutzt werden, aufgeführt werden. Es geht schlichtweg darum, dafür zu sorgen, dass diese Nutzung nicht ohne Entgelt passiert. Sonst könnte man eben keine neuen Kompositionen schreiben.
Du hast vorhin von einer internationalen Übereinkunft gesprochen, die aber so ja im Grunde genommen leider, sage ich, auch nicht existiert. Es gibt sehr unterschiedliche Schutzfristen nach wie vor für dieses geistige Eigentum. Und in Amerika ist es sogar so, dass man sein geistiges Eigentum komplett verscheuern kann. Das ist dann weg, ein für alle Mal. Eine Sache, die bei uns in Deutschland hier ja nicht möglich ist. Ich sag Gott sei Dank.
Nein, da muss ich ein bisschen widersprechen. Also es hat sich tatsächlich jetzt international diese 70 Jahre durchgesetzt. Die Zeit, dass wir mit unterschiedlichen Schutzdauern rechnen mussten, ist Gott sei Dank vorbei. Hier hat sich eine Harmonisierung eben durchgesetzt. Das ist auch sehr wichtig für die Zukunft. Das, was Sie gerade angesprochen haben mit dem Bereich USA, das hat schlichtweg etwas zu tun, dass wir hier in anderen Rechtskulturen sind. In den USA gilt eben das sogenannte Copyright-System, das den Akzent auf den Verleger setzt. In Zentraleuropa haben wir eben das emphatische Urheberrecht, das immer wieder deutlich macht, dass diese Rechte dem individuellen Urheber gehören. Sie sind nicht veräußert. Es geht nur darum, die Verwertung dieser Rechte eben in dem Markt zu sichern.
Das heißt, in Amerika gibt es eben eine materialistische Sicht des Urheberrechts, während es bei uns, ich sage das mit aller Sympathie, eher noch eine idealistische, eine ideell besetzte Sicht des Urheberrechts gibt oder der Sicht aufs geistige Eigentum.
Nun, man kann es so polarisieren, aber wie gesagt, es sind Traditionen, es sind bestimmt auch merkantilistische Traditionen, die im angloamerikanischen Bereich für diese Ausprägung gesorgt haben. Aber wir hier in Europa, in Zentraleuropa vor allem, haben, und das hat das letzte Jahrhundert gezeigt, den emphatischen Begriff des Urheberrechts behauptet. Und das wird vor allem auch in der Zukunft notwendig sein.
Eigentum ist was, was in unserer Gesellschaft, behaupte ich mal, vor allen Dingen deshalb geschützt werden muss, weil das materielle Eigentum sozusagen unsere Gesellschaft auch rechtlich gesehen definiert. Es ist nicht das geistige Eigentum oder der Umgang mit dem geistigen Eigentum, das die kulturelle oder auch die soziale Haltung bei uns in der Gesellschaft definiert. Das ist das materielle Eigentum. Nun versucht man natürlich, Eigentum zu schützen, auch das geistige Eigentum. Und es werden die Mechanismen, die Schutzmaßnahmen, die man fürs materielle Eigentum angewandt hat, auch nun zunehmend für den Schutz des geistigen Eigentums eingesetzt. Ist das nicht ein bisschen problematisch, frage ich mal in die Runde, Frau Pogacar als Komponistin? Sind Sie zufrieden, dass es, ich würde mal sagen, fast schon eine Art Urheberpolizei gibt, die aufpasst, dass mit Ihren Kompositionen, mit Ihren Schöpfungen nicht schlecht umgegangen wird?
Ja, zwiespältig sehe ich das wieder. Also ich finde es auf der einen Seite natürlich gut, dass ich GEMA kriege, ist ja ganz klar, da freue ich mich drüber. Auf der anderen Seite eben das, was Sie gerade gesagt haben, da ist natürlich eine Polizei da und die Polizei, die verhindert erstens mal bei Aufführungen zum Beispiel, also durch die hohen GEMA-Gebühren für Veranstalter, dass das Stück aufgeführt wird, sehr oft so. Deswegen greift man dann immer zurück auf Mozart, Bach und Beethoven. Auf der anderen Seite auch hätte ich nichts dagegen, wenn meine Stücke wiederum weiter verwurstet werden würden. Wir sind im postmodernen Zeitalter und es ist eigentlich üblich und völlig normal, dass man eben kreativ mit dem umgeht, was im Umlauf ist. Also ich bin da selber auch so, jetzt vielleicht nicht gar so wie viele andere, aber ich fände es eigentlich dann schöner, wenn das Ganze etwas lockerer wäre.
Ralf Plaschke, Sie sind ja eigentlich auf der anderen Seite.
Auf der anderen Seite.
Als Provider ist man natürlich daran interessiert, dass der Content, den man zur Verfügung stellt, möglichst nicht auch noch mit irgendwelchen Gebühren oder dergleichen belastet ist.
Naja, auf der anderen Seite, also, finde ich überhaupt nicht, ich finde es ja völlig in Ordnung, dass die Leute für ihr geistiges Eigentum oder ihre Schöpfung, ihre Leistung Geld bekommen. Und natürlich zahlt man ja als Internetanbieter auch Geld. Wir haben ja im letzten Jahr schon zur Popcom Live-Übertragung gemacht und ja, Radio-, Fernsehähnliche Programme ausgestrahlt im Netz. Und ja, auch da haben wir an die GEMA Gebühren bezahlt. Was ich halt nur finde, was in dieser ganzen Debatte hier am Tisch, oder jetzt war es ja gerade zum ersten Mal da, der Aspekt ein bisschen fehlt, was ja auch in Amerika schon stark diskutiert wird, ist, glaube ich, dass dieses starre Prinzip nicht mehr funktioniert. Weil man hat ja eine Kultur, eine Musikkultur bei der Schöpfung, durch die DJ-Kultur, durch Sampling, wo eben auch Künstler sagen, ich finde das alles super. Und trotzdem gibt es dann ja im Zweifelsfalle die GEMA oder die GVL, die sagt, hey, das dürft ihr aber nicht. Also ich, Kollegen kann ich ja jetzt sagen von mir, die in Amerika ein Internetangebot haben, wo sie immer so DJ-Sets ins Netz übertragen. Das finden alle super, da klagt auch keiner gegen, aber es könnte. Und das könnte auch die GEMA, sage ich jetzt mal, also dann eben die amerikanische Entsprechung klagen. Das funktioniert jetzt auch noch im Prinzip, wo kein Kläger, da kein Richter. Die wissen natürlich eigentlich, dass sie was Illegales tun, weil die Stücke werden zerlegt, das heißt, die werden im Grunde bearbeitet, da werden also alle möglichen Rechte berührt und es scheint mir ein bisschen schwierig, dass es nicht die Flexibilität gibt, das einfach möglich zu machen.
Ja, dann fragen wir doch gleich mal diese Räuber, was sie sich bei sowas denken.
Sind ja keine.
Das sind wir nicht. Nein, ich denke einfach, es hat sich einfach noch nicht richtig durchgesetzt. Das ist die Geschichte, einfach wenn man gewisse Teile von Musikstücken nimmt und sie in irgendeiner Form so bearbeitet, dass sie einfach einen völlig neuen eigenen Charakter bekommen und in der Form dann einfach auch neue Musikstücke sind. Einfach auch wie in diesem Beispiel von vorhin, wo man sagt, man nimmt einfach gewisse Teile und daraus entsteht was Neues, wie aus alter klassischer Musik und solchen Geschichten. Da muss ich einfach sagen, da ist es so, es ist dann hinterher einfach ein neues Stück. Es ist entstanden aus verschiedenen Elementen und wenn man auch Clubmusik heutzutage anhört, ist es so, es läuft nicht im Radio, aber in Wirklichkeit ist es doch tatsächlich so, dass die ganzen Sachen funktionieren, aber eigentlich völlig auf dieser Basis. Ja. Und es ist eigentlich auch, es ist wirklich richtig gang und gäbe, geht aber natürlich völlig an der GEMA vorbei. Und der Schaden in diesem Moment für die Künstler, den halte ich für absolut marginal, weil im Endeffekt ist was völlig Neues entstanden, das im Endeffekt vom Ursprung her eigentlich nicht mehr mit der Geschichte was zu tun hat.
Da kommen wir gleich noch drauf und wir werden da auch ein prima Beispiel hören. Aber zuerst möchte ich doch mal forschen, ob die GEMA da einfach schläft oder wie das aussieht mit dem Umgang mit solchen Sachen.
Ja, die GEMA schläft ganz bestimmt nicht, sondern im Interesse unserer Mitglieder achtet sie schon darauf, dass zum Beispiel bei dieser kreativen Musik, die Sie gerade angesprochen haben, die Urheberrechte gewahrt werden. Es ist ja auch gar nicht so schwierig, wie es mitunter immer dargestellt worden ist. Und diese Rechtsunsicherheit müsste eigentlich auch nicht sein. Es geht schlichtweg darum, der Begriff des Samplens ist nichts anderes urheberrechtlich gesehen als eine Bearbeitung. wenn Sie ein vorbestehendes Werk eben benutzen und dieses Werk unterliegt noch dem urheberrechtlichen Schutz, dann müssen Sie eben nicht die GEMA im Übrigen, sondern den individuellen Urheber fragen, ob Sie das machen dürfen. Das ist ja keine Verhinderung von musikalischer Weiterentwicklung, ganz im Gegenteil, sondern es ist schließlich wie ein Umgang mit geistigem Eigentum. Und ein Wort noch, erlauben Sie mir bitte, zu dem Vorwurf GEMA verhindert Musiknutzung. Das ist natürlich wirklich eine Instrumentalisierung vor allem von Musiknutzern, die nicht akzeptieren wollen, dass der Kostenfaktor Urheberrecht eine ganz normale wirtschaftliche Planung ist bei einer Organisation einer Musikveranstaltung. Die GEMA verhindert keine Musik, sondern sie sorgt dafür, dass ein angemessener Ausgleich stattfindet zwischen Veranstalter und Urheber.